Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich heute vom zweiten Tag des EENs zu berichten und freue mich ganz besonders, wieder zwei Gäste dabei zu haben. Einmal Frau Dr. Elias Hamp aus Hamburg und schon von gestern bekannt Herrn Professor Hans-Peter Hartung. Und wir haben, glaube ich, wieder ein ganz ausgewogenes Programm mitgebracht. Und nachdem ich gestern Herrn Hartung erst als zweites gefragt habe, würde ich gerne heute mit dir starten, lieber Hans-Peter. Würdest du vielleicht ein Update zu den Immunneuropathien geben?
Ja, also interessante Berichte darüber, dass Immunneuropathien natürlich, das ist jetzt nicht ganz überraschend, eine heterogene Erkrankungen darstellen, deren Pathogenese, insbesondere die autoimmune Pathogenese, natürlich bei den verschiedenen Phänotypen unterschiedlich ist. Die Suche nach speziell fehlgeleiteten Immunreaktionen ist weiter im Gange. Es gibt ja gerade bei der CDP viele Daten, die auch weiter entwickelt wurden über paranodale oder an den Ranvierschen Schnürringen lokalisierte Proteine als Targets für eine Immunreaktion. Das hat durchaus auch therapeutische Implikationen, insofern zum Beispiel die Patienten mit CDP und in etwa maximal 12% paranodalen Antikörpern weniger gut auf die sonst eingesetzten Immunmodulatoren IV, IG und Rituximab ansprechen. Also diese nodalen, paranodalen Proteine als Targets, zum Beispiel
IGLON-5, FGFR3, RGI4, CASPA1.
Interessant waren auch Berichte darüber, dass eben paraneoplastische Neuropathien einhergehen mit Antikörpern gegen onkoneurale Antigene. Hier auch die Idee, dass einfach hier eine Kreuzreaktion stattfindet. Neue Therapiestudien deren Ergebnisse wurden nicht berichtet, sind ein paar am Laufen, ein paar, die geplant waren, zum Beispiel für das Guillain-Barré-Syndrom, sind von den Firmen eingestampft worden, beziehungsweise gar nicht erst auf die Schiene gesetzt worden. Also weiter ein, denke ich, ein spannendes Feld, und die laufenden Therapiestudien etwa bei der CDP mit komplementgerichteten Strategien oder auch mit FCRN gerichteten Therapien sind zum Teil abgeschlossen oder die erste ist davon abgeschlossen, noch nicht publiziert, und weitere sind am Laufen.
Ja, vielen Dank. Ich fand es auch ganz faszinierend. Jetzt haben wir uns irgendwie an die Antikörper zur Autoimmunenzephalitis gewöhnt. Da wären es ja LGI1, CASPA2, haben uns an die ganzen neuen Myositis-Antikörper gewöhnt, und jetzt kommt mit dem peripheren Nerv dann plötzlich CASPA1, LGI4 und so weiter dazu. Also man muss schon sagen, diese Biomarker in der Neurologie nehmen offensichtlich mehr und mehr zu, und die Labordiagnostik wird sicher noch wichtiger werden, was auch vergütungsrelevante Fragen durchaus nach sich zieht, weil diese Panels mittlerweile richtig hochpreisig geworden sind, ja. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir vom peripheren Nerv einmal zum zentralen Nervensystem gehen. Ich weiß, dass du, Birte, in den MS-Studien warst, die ziemlich überfüllt und ziemlich heiß waren, also zumindest was die Raumtemperatur betrifft.
Ja, es war aber letztendlich nur die Raumtemperatur, glaube ich, die heiß war. Es wurden einige Studien, zum Beispiel, ich nehme jetzt so ein paar Beispiele, die Ensemble-Studie nochmal angeführt. Es wurde drüber gesprochen, wie die Atlitia-Studie, die Open-Label-Extension vom Ofatumumab, wie die beurteilt werden kann. Und letztendlich hat sich all nicht das bestätigt, was man schon vorher sah, dass die Wirksamkeit dieser Medikation, also Ofatumumab, aber auch der anderen Medikamente weiterhin zu bestätigen ist. Also auf längere Sicht haben wir eine gute Schubratenreduktion, auch eine gute Verträglichkeit, also auch die Sicherheitsdaten waren gut da, aber es gab nichts wirklich Neues, wo ich gesagt hätte, es hat mich überrascht. Es gab eine deutliche deutsche Beteiligung, das fand ich eigentlich ganz erfreulich. Luisa Klotz aus Münster hatte zum Beispiel die Ensemble-Studie vorgestellt und darin muss man sagen, hat sich eigentlich das bestätigt, was man wahrscheinlich auch gedacht hat, nämlich, dass vor allem die B-Zellen eben depletiert werden und dass die T-Zellen praktisch überhaupt nicht angegriffen werden, sozusagen, hätte man ja denken können möglicherweise. Also reine B-Zell-Therapie bislang, aber ob sich da jetzt wirklich eine praktische Relevanz daraus ergibt, also das weiß ich für mich jetzt in der Praxis eher nicht. Ich glaube, wichtig ist noch zu sagen, dass die BTKIs auch weiterhin gut im Rennen sind. Auch da gab es wenig Neues, leider auch wenig zu den Transaminasenerhöhungen, denn ich denke, da werden wir alle drauf gucken müssen, wie es mit den Leberwerten aussieht unter der Therapie.
Ja, vielen Dank. Du hattest noch eine Ergänzung, Hans-Peter.
Ja, also was ich noch interessant fand aus der Magnify-Cladribin-immunologischen Substudie, die Hans Windel vorgestellt hat, dass es wieder sozusagen einen neuen Blick auf NK-Zellen geben muss. Ich erinnere an die alte Daclizumab-Story und die Rolle von NK-Zellen als Regulatoren einer überschießenden Immunreaktion. Und Hans Windel zeigte im Verlauf einer Cladribin-Therapie die vorher beschriebenen Repopulationskinetiken und wies aber sozusagen als Neuheit darauf hin, dass es zu einem Anstieg dieser regulatorischen NK-Zellen kommt und dass das möglicherweise einen deutlichen Beitrag leistet zum therapeutischen Effekt von Cladribin.
Okay, also nochmal Fokus NK-Zellen sozusagen. Sehr gut. Ich habe nochmal mich mit der Session AI, also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz und die Neurologie beschäftigt. Da gab es New Horizons sozusagen und man solle sich doch die Neurologie der Zukunft einmal vorstellen und ich fand es ganz interessant, was dort als disruptive Innovationen des 21. Jahrhunderts beschrieben wurden, denn man hat Stammzellen angeführt, das konnte man noch mitgehen, dann 3D-Druckverfahren, die vielleicht nicht in der Neurologie, aber in anderen Bereichen der Medizin durchaus eine Relevanz haben, auch wenn es um Gefäßprothesen und so weiter geht. Nanotechnologien, dann Virtual Reality, glaube ich auch im Kontext der Lehre wichtig. Wearables und damit digitale Biomarker, auch glaube ich gut nachvollziehbar. Dann die Apps, könnte man vielleicht dann auch noch die Digas mit reinnehmen. Und dann aber auch Advanced Communication, also zum Beispiel 5G-Netzwerk oder 5G-Telefonie und Quantum Computing. Und damit sind oder seien jetzt sozusagen die technischen Voraussetzungen geschaffen, um diese künstlichen Intelligenzalgorithmen auch wirklich maximal zum Einsatz zu bringen. Aber die gute Nachricht ist, man räumt den Neurologinnen und Neurologen weiterhin einen Platz in der Patientenversorgung ein. Also es ist nicht so, dass man eines Tages der KI erzählt, was man hat, und dann kommt ein Zettel unten raus, mit dem er zur Apotheke geht und das dann einnimmt, was die KI sagt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal ADA ausprobiert hat. Das ist so ein KI-Algorithmus. Man muss sagen, schlecht sind die nicht. Ja, und gerade letzte Woche gab es einen größeren Zeitungsartikel, dass die erste KI das amerikanische Neurologenexamen bestanden hat. Ja, also die Luft wird enger, liebe Kolleginnen und Kollegen, und wir müssen Nischen finden, wie wir uns dann doch noch über Wasser halten. Du wolltest noch ergänzen, Bert.
Ja, genau. Also in der Contemporary Session war ja zum Beispiel auch AI ganz groß. Da ging es um das Ausmessen von Glioblastomvolumen oder Volumina. Insofern, das wird für uns alle kommen, ob es jetzt Neuroonkologie ist. Ich denke ganz groß natürlich bei der MS später auch, wenn wir erstmal die ganzen MRI-Kriterien vielleicht sogar dann dahingehend irgendwann ändern. Also ich glaube, viele neue Themen.
Ja, und wir haben natürlich dann die Hoffnung, dass zuerst die Neuroradiologie abgeschafft wird durch die KI und wir dann noch eine Zeit lang länger überleben als sprechende Fächer. Aber schauen wir mal, was kommt. Dann würde ich vielleicht gerne weitermachen und dich, Berthe, fragen. Du warst ja ganz früh schon unterwegs, wo wir uns eigentlich zum Yoga verabredet haben. Du warst aber stattdessen in der LGBTQ-Session. Was gab es denn da zu erfahren?
Ja, das stimmt, dass ich da war, aber ich habe ja euch erstmal beim Yoga gesucht und nachdem ihr beim Yoga nicht wart und auch nicht beim Bollywood-Dance, bin ich dann halt in die Session gegangen. Aber nein, jetzt mal ganz im Ernst, LGBTQ+, wie man es ja sozusagen sagen muss, hat mich komplett geflasht, um an diesem Ton zu bleiben, hat mich komplett abgeholt. Ich beschäftige mich ja gerne in der Praxis auch mit MS und Klimakterium, sprich auch mit hormonellen Veränderungen. Und das war auch ein Thema, was ganz groß hochgehalten war, nämlich die Gender-Affirming Hormone Therapy, also diese Geschlechtsangleichung auch per Hormonen. Das war, fand ich schon sehr interessant, wo man einfach auch mal gesehen hat, was wird mit Östrogenen erreicht, vielleicht sogar Neuroprotektion, aber das Gleiche sogar auch mit Testosteron. Es wurde angeführt, dass junge Männer, die eher adipös sind in der Adoleszenz, dass wenn die natürlich dann ihre, ich sag mal, Androgene vorwiegend zu Östrogen umbauen, dass die ein erhöhtes Risiko haben für MS zum Beispiel. Also es machte ein ganz neues Fenster für mich irgendwie auf und holte mich wirklich ab. Und dann ging es noch darum, dass LGBTQ+ eben einfach auch ein höheres Risiko für bestimmte Krankheiten aufweisen, ein Ungleichgewicht möglicherweise dadurch im Gesundheitssystem auch entsteht. Aber es ging zum Beispiel auch, und das ist jetzt kein Vorurteil, darum, dass es einfach immer noch mehr HIV-Patienten, gerade unter schwulen Transgender-Frauen, aber eben auch bisexuellen Männern gibt. Und es wurde die offene Frage gestellt, was machen wir bei unseren MS-Patienten mit denen, die eben HIV-positiv sind und die eine Therapie brauchen. Und das fand ich wirklich, also hatte wirklich einen großen Impact jetzt gehabt, wo ich wirklich, ich mag dieses Wort sonst nicht so gerne, aber mich wirklich inspiriert gefühlt habe, um wirklich weiter darüber nachzudenken und auch darüber nachzudenken, wie das Richtung Studien später mal aussehen kann, dass man, auch wenn es nur ungefähr 5% unserer Patienten ausmacht, aber wo man wirklich vielleicht Parallelen suchen kann zu hormonellen Therapien, die ja auch gerade, wenn wir wieder an MS und Klimakterium denken, auch auf uns immer mehr zurollen.
Ich fand jetzt 5% ist nochmal eine wichtige Zahl. Also es ist jetzt nicht, dass es Einzelfälle sind, weil 5% ist ja eine relevante Menge, sodass man sich mit diesen Fragen sicher beschäftigen muss. Ja,
ja, auch Transgender war ich fast erstaunt, um die 0,5%, wenn ich mich richtig erinnere. Also das sind wirklich Zahlen, das ist jetzt nichts Abwegiges und man mag, das möchte ich auch noch sagen, man mag dazu stehen, jetzt in Schrift und Sprache mit dem Gendern, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst einordnen, aber dieses LGBTQ-Thema hat mir wirklich, wie man wahrscheinlich merkt, mich wirklich angeregt, in andere Richtungen nochmal mehr zu denken. Und ich glaube, es gibt uns einen ganz anderen Zugang vielleicht, wie wir auch unsere Patienten besser behandeln können. Denn wenn man sich überlegt, dass es eben, wir hatten es vorhin schon, es gibt ein ACE, das kannte ich vorher auch nicht, einen emotionalen Abuse in der Adoleszenz oder Kindheit häufiger bei LGBTQs. Wenn man das einfach sich anguckt und dann vielleicht auch darauf achtet, wie der Patient auf uns zugeht, vielleicht seine Vorbehalte uns gegenüber hat, dass es eben zum Beispiel bei lesbischen Frauen mehr Adipositas gibt und darum vielleicht auch andere Nebenwirkungen zu sehen sind. Es gibt mehr kardiovaskuläre Risiken und so weiter und so fort. Also die machten dann wirklich ein ganzes Fass auf, wo wir, glaube ich, nur daraus lernen können, auch für unsere tägliche Praxis.
Also wir haben gerade gestern auch im Podcast das Thema gehabt, wie man Präzisionsmedizin zu personalisierter Medizin kriegt und dann sind solche Aspekte, das hatten wir gestern, also jetzt nicht im Kontext LGBTQ, sondern im Kontext eigene Erwartungen, eigene Erfahrungen eben im Sinne einer personalisierten Medizin absolut mitzudenken sind. Insofern vielen Dank für deinen Input. Ich würde vielleicht den Ball kurz aufnehmen, weil es auch eine Session gab, die dann neurologische Komplikationen von HIV, also andersrum sozusagen, betrachtet hat. Das war als Fallberichte aufgebaut und letzten Endes hat man aber die Klassiker gesehen, also Toxoplasmose, primäre ZNS-Lymphome, dann der Kontext PML und IRIS, wenn es denn behandelt wird, und Kryptokokkenmeningitiden und auch CMV-assoziierte Meningitiden. Ich habe mir das mal angeguckt, weil in Düsseldorf damals noch mit Frau Professor Arendt war ja die HIV-Sprechstunde sozusagen sehr auch überregional bekannt. Das ist jetzt zuletzt ein bisschen mit ihrem Ausscheiden zurückgegangen, aber ich dachte, ich schaue es mir trotzdem mal an. Hans-Peter, wolltest du noch ergänzen?
Ja, ich darf vielleicht noch was, weil du das Stichwort PML genutzt hast, berichten über die sozusagen kurz vorm beginnstehende größte Therapiestudie bei PML vom NIH von Irene Cortese aus gestartet wird, mit einem interessanten, in ein paar vorherigen Studien, anderen Situationen gegen BK, Polyomavirus, schon mal sozusagen exemplifiziert, eine allogene Memory-T-Cell-Stammzell-Therapie, wobei man eben relevante Peptide des JCV sozusagen von diesen T-Zellen dann erkennen lässt, die dann aktiv sind. Und da sollen also über 200 Patienten behandelt werden. PML in den verschiedensten etiologischen Kontexten, also entweder immundefizient oder eben medikamentös induziert. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte und weist auch nochmal grundsätzlich auf diese Richtung der entweder allogenen oder autologen adoptiven T-Zell-Therapie für eine ganze Reihe von Erkrankungen eben auch bei uns in der Neurologie hin.
Ja, man muss sagen, das wird sehr aus Amerika getrieben, aber ist jetzt auch in Hannover bei dem Thomas Kripoletz mit aufgenommen worden. Also wenn da PML-Fälle sozusagen vorgestellt werden, jetzt nicht nur in der Neurologie, sondern auch aus der Onkologie und so weiter, ist auf jeden Fall ein toller Ansatz und auch was Richtung personalisierte Medizin, weil man sich anschauen kann, ob es eben eine Immunantwort gegen bestimmte Virustypen gibt und dann entscheiden kann, ob eine Transplantation quasi Sinn macht oder nicht. Also finde ich immunologisch hochspannend. Ich habe vielleicht noch ein Update. Es gab eine Session, also akute und postakute Covid-19-Komplikationen. Da waren Teil bekannte Sachen, was immunologische Signaturen oder auch Serumbiomarker betrifft. Was ich aber ganz spannend fand, es gab eine MRT-Studie in 300 Patientinnen und Patienten. Und da konnte man eine Atrophie der grauen Substanz im Frontallappen und im limbischen System in vier verschiedenen SARS-CoV-2-Stämmen nachweisen. Also wir haben ja immer diese Diskussion, wie viel ist sozusagen jetzt psychologisch überlagert, wie viel ist wirklich, wie viel kann man detektieren? Und da muss man jetzt zumindest sagen, das waren relativ klare Daten, dass es eben zu einer Atrophie in bestimmten Bereichen kommt. Und wenn man die Symptomatik, die geschilderte, sieht, könnte das ja auch mit limbischem System, Frontalhirn wiederum ganz gut zusammenpassen, diese Befunde. Und was in dem Kontext auch nochmal aufgekommen ist, also ein bisschen Link zur MS war immer dabei, es wurden auch nochmal Impfdaten unter den Anti-CD20-Therapien gezeigt, die natürlich alle trotzdem eine sehr, sehr gute T-zelluläre Immunantwort machen.
Wurden auch Therapiestudien jetzt bei zu Long-Covid, also zum Beispiel Zytokin gerichtet oder was, vorgestellt oder war das jetzt nicht
Thema? Also wir haben tatsächlich zu Therapien wenig gesagt und da erlebe ich es auch so, dass zum Teil ja gerade aus Berlin getrieben schon Sachen versucht werden. Da wird jetzt auch ein Trial zur Plasmapherese bei Post-Covid aufgelegt. Und aber auch einige Sachen, wo man sagen muss, hätte ich mich jetzt nicht getraut. Es gibt zum Beispiel auch eine Fallserie mit Cyclophosphamid in Post-Covid, wenn man sich die potenziellen Nebenwirkungen betrachtet. Und dann gibt es eben auch also verschiedene Versuche. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass man Mestinon versucht hat, um diese Muskelfatigue sozusagen zu beeinflussen. Aber sie sind zumindest in der Session nicht dargestellt worden. Ich hatte das letzte Jahr immer wieder auf die Head Talks hingewiesen. Ich erinnere da an die Session Neurobiology of Wine Tasting. Dieses Mal auch wieder Wining and Painting sozusagen in der Kombination. Ich habe mich so ein bisschen an einen Künstler, der Liquorelle malt, erinnert gefühlt. Mein Lieblings-Head Talk dieses Jahr trägt den Titel Genius is Talent on Fire. Da müssen wir jetzt noch länger drüber nachdenken. Habt ihr noch Ergänzungen oder schließen wir für heute?
Nein, ich denke, es war ein spannender Tag. Wie gesagt, inspirierend. Bin total zufrieden. Das Wetter ist besser geworden, muss man auch sagen.
Ja,
das trägt zum Lernen bei, finde ich. Nee, alles gut.
Aber dein Wort zum Montag ist schon sehr stimulierend und sollte uns jetzt Anlass geben, das nochmal nach dem Podcast zu reflektieren.
So machen wir es. Bis morgen.
Tschüss.
Wir melden uns dann morgen mit unserer dritten Neuronews-Folge wieder aus dem Podcast Nervennahrung hier aus Boston vom EEN. Ich möchte mich nochmal bedanken bei Frau Elias Hamp und Herrn Hartung und morgen freue ich mich als Gäste Frau Hellwig und Herrn Hartung erneut begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis dahin.